Vor kurzem hatten wir eine Predigtreihe und da ging es um Glaubenshaltung, Helden in der Bibel. Hat mich sehr beeindruckt. Sind also Menschen in die Geschichte eingegangen als Glaubenshelden. Sie haben eine besondere Rolle gespielt, aber wir haben gesehen, dass sie auch Fehler gemacht haben. Sie hatten auch Fehler, Unzulänglichkeiten. Das tröstet mich, der ich ja auch Fehler mache. Was ist da passiert? Wir hatten gehört von Jakob. Der Jakob, der dann den Namen Israel erhielt. Aber er hat seinen Vater angelogen, seinen Bruder betrogen. Dann hatten wir gehört von Gideon. Nachdem ist ja der Gideon-Bund benannt, also eine berühmte Persönlichkeit. Aber der war zuerst ein Feigling, dann ein Held und dann ein Götzendiener. Von Simson hatten wir gehört. Er hatte ein Gelübde abgelegt und dieses Gelübde gebrochen, hat einen Verrat begangen und er ist durch eine fremde Frau zu Fall gekommen. Dann haben wir auch gehört von Josef im Alten Testament. Ein sehr begabter Mensch, er hatte Träume in jungen Jahren und die hat er erzählt. Es wäre besser gewesen, er hätte es für sich behalten. Hat Unfrieden in der Familie hervorgerufen. Familiäre Probleme. Und eine Esther, die ist auch bekannt, aber sie hat sich angepasst, hat einen heidnischen Mann geheiratet. Es gibt bestimmt noch mehrere Menschen, die berühmt geworden sind, aber auch ihre Fehler gemacht haben, mit Unzulänglichkeiten behaftet waren. Aber gibt es auch das genaue Gegenteil? Was ist eigentlich das Gegenteil von einem Helden? Kann man sagen, Anti-Held, Versager, gibt es sowas in der Bibel auch? Mir fallen da drei Personen ein. Über einen wird gesagt, er fand keinen Raum zur Buße mehr, obwohl er ihn unter Tränen suchte. Und über einen anderen wird gesagt, es wäre jenem Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Oh weh, das ist ein hartes Wort. Wenn wir die Bibel aufschlagen, Apostelgeschichte 1, Vers 20, lesen wir den Satz, sein Aufseheramt empfange ein anderer. Wäre interessant, den ganzen Abschnitt einmal zu lesen, die Verse 15 bis 26. Aber wenn wir nur diesen einen Satz betrachten, wir sehen, hier ist etwas schiefgelaufen. Man wird nachdenklich, die Bibel spricht auch Warnungen aus. Was ist hier passiert? Jemand hat versagt, hat die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt, ist gescheitert. Bibelkenner wissen sicher, um wem es sich handelt. Es ist Judas Iskariot. Wer ist dieser Judas? Also der Name Judas, den tragen 6 Personen in der Bibel. Der ist so bekannt wie heute. Meine Jahrgangskollegen heißen meistens Thomas, Michael, Stefan. Und damals waren solche Namen wie Judas oder auch Jesus ganz gewöhnliche, häufig verwendete Namen. Es hat noch einen weiteren Jünger gegeben, der Judas geheißen hat. Ein leiblicher Bruder von Jesus hat auch Judas geheißen. Aber der, um den es hier geht, ist Judas Iskariot. Er war einer der 12 Jünger, einer der engsten Mitarbeiter des Herrn. Er hatte eine Vertrauensstellung. Er wird in allen Apostellisten genannt, aber immer an letzter Stelle. Er ist berühmt worden, er hat seinen Herrn verraten. Er hat schließlich den Soldaten, die ihn festnehmen sollten, ein Zeichen gegeben. Was wissen wir über diesen Judas? Einer der 12 Jünger. Über seine Berufung wird nichts Besonderes berichtet. Es wird nicht anders gewesen sein als bei den anderen Jüngern, wird er nicht bei allen 12 explizit berichtet. Sein äußeres Auftreten kennen wir auch nicht. Damals gab es keine Fotografien. Ich habe mir ihn immer vorgestellt als einen eher kleinen Mann mit schwarzen Haaren, schwarzem Bart, weißem Gewand. Und das kam einmal im Film im Fernsehen. Da ist die Geschichte verfilmt worden und dieser Schauspieler, der ihn dargestellt hat, hat wirklich genauso ausgesehen, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber das sind jetzt Äußerlichkeiten. Was hatte dieser Judas für Aufgaben? Wie die anderen Jünger, das wird nicht extra berichtet. Er war auch ausgesandt, Gottes Wort zu verkündigen, Wunder zu tun, Kranke zu heilen. Inwieweit er das getan hat, wird nicht berichtet. Aber das wird nicht von allen Jüngern berichtet. Auch unter den Jüngern hat es solche gegeben, die ruhiger waren. Wieder andere waren lebhafter, sind in Erscheinung getreten, wie Petrus. Petrus ist der bekannteste. Da haben die Menschen so ihre Vorstellung, die denken heute noch, Petrus macht das Wetter. Petrus wacht an der Himmelspforte. Steht so nicht in der Bibel, aber der ist eben der bekannteste aller Jünger. Aber dieser Judas, er hatte die gleichen Aufgaben wie die anderen, aber wo beginnen jetzt seine Probleme? Eine Besonderheit hat es gegeben, Judas hat eine Kasse verwaltet. Und es wird erwähnt, dass er auch Gaben unterschlug. Das wird nur so beiläufig erwähnt. Jesus hat nie eingegriffen, obwohl er das doch gewusst hat, er hat ihn machen lassen. Ich habe mir oft überlegt, haben die anderen Jünger das gewusst? Haben sie da was gemerkt? Was hat Judas mit diesem Geld dann eigentlich gemacht? Die Jünger hatten ja eine Anweisung. Markus 6, Vers 8, können wir das lesen. Sie sollten nichts mitnehmen, außer einem Stab, keinen Geldbeutel, kein Essen, keine Wechselkleider, nichts. Später hat Jesus sogar die Frage gestellt, hat euch irgendwas gemangelt? Er hat seine Jünger also versorgt, ohne dass sie irgendwas mitnehmen mussten. Aber Judas, das hätte doch auffallen müssen. Was kann er mit dem Geld machen? Hätte er sich ein teures Handy gekauft oder eine teure Uhr? Hat es damals nicht gegeben. Aber was es gegeben hat, das war noble Kleidung, zum Beispiel ein Purpurmantel oder auch teure Kosmetikartikel. Das hat es bereits gegeben. Und da müssen wir einmal auf eine Begebenheit schauen, die ist bekannt als die Salbung in Bethanien. Diese Geschichte können wir nachlesen, Johannes 12, Vers 1 bis 8. Jesus Christus war zu Gast im Haus eines Simon. Und da waren auch drei Geschwister zugegen, Martha, Maria und Lazarus. Die waren mit Jesus Christus gut bekannt, er war oft bei ihnen zu Gast. Und bei dieser Gelegenheit hat die Maria einen ganz teuren Kosmetikartikel zur Hand genommen, nämlich eine Alabasterflasche mit teurem Nardenöl. Und die hat sie aufgebrochen und den Inhalt über die Füße vom Herrn Jesus ergossen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Das ganze Haus war dann erfüllt von dem Duft. Und da hat sich Judas dann zu Wort gemeldet und gemeint, das hätte man für 300 Denare verkaufen können und das Geld dem Armen geben. 300 Denare, das war der Jahresverdienst eines Arbeiters. Also schon eine ziemlich teure Sache. Maria hat dem Herrn Jesus Wertschätzung damit erwiesen. Und Judas dachte so kleinlich oder auch geschäftstüchtig. Aber da wird dann beiläufig erwähnt, das sagte er nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er die Kasse hatte und ein Dieb war und beiseite schaffte von dem, was eingelegt wurde. Das gibt zu denken. Aber er wurde nicht daran gehindert. Jesus Christus hatte es gewusst die ganze Zeit. Und er hat schon früh vor einem Verräter gewarnt im Jüngerkreis, hat aber nie einen Namen genannt. Es muss doch auch den Herrn belastet haben. Die anderen Jünger waren beunruhigt. Dann eine weitere Episode, das letzte Mal unseres Herrn mit seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde. Jesus war selber erschüttert. Er hat wieder erwähnt, einer würde ihn verraten. Die anderen Jünger waren in Sorge. Bin ich es etwa? Und dann hat Jesus ein Zeichen gegeben. Es gab damals eine freundschaftliche Geste. Wenn man einen Bissen Brot in eine Schüssel mit Zukost eintaucht und es jemand gibt, ist es ein Zeichen besonderer Wertschätzung. Jesus tauchte dieses Brot ein und gab es dem Judas. Judas nahm den Bissen und Jesus sagte zu ihm, was du tust, das tue ich schnell. Dann ging Judas in die Nacht hinaus und verschwand. Die anderen Jünger hörten das, aber sie wussten nicht, was gemeint war. Sie dachten, Judas, der die Kasse hatte, sollte für das Fest etwas einkaufen oder den Armen etwas geben. Also diese Kasse hatte den Sinn, zum Beispiel für das Passafest etwas einzukaufen. Und es war auch üblich, den Armen etwas zu geben. Damals gab es keine Sozialversicherung. Es war also durchaus Bedarf da. Das war der Sinn dieser Kasse. Anschließend hat Judas sich mit den Pharisäern und hohen Priestern besprochen. Das waren die Gegner von Jesus. Die wollten ihn verhaften und ans Kreuz bringen. Er hat wirklich gefragt, wie viel wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und dann wurde ein Preis vereinbart, 30 Silberlinge. Und das war der Preis, was ein Sklave kostete. Und ich habe mich oft gefragt, Jesus Christus war doch allgemein bekannt, hat denn überhaupt einen Judas gebraucht, um ihn zu verraten? Die Wahrheit ist die, dass die Verhaftung bei Nacht stattgefunden hat. Die Pharisäer fürchteten einen Aufstand. Jesus Christus hatte durchaus auch Anhänger. Und sie wollten ihn in der Nacht verhaften. Judas kannte die Gewohnheiten des Herrn, dass er sich oft in Gethsemane aufgehalten hat. Und dann wurde ein Zeichen vereinbart, demjenigen, den ich einen Kuss gebe, den ergreift und verhaftet. Also ein Kuss, ein freundschaftliches Zeichen, war dann das Zeichen des Verrats. Es ist also wirklich schlimm. Eine ganz schwer bewaffnete Truppe war angerückt, 600 Soldaten, um einen festzunehmen. Und Judas wurde zum Wegweiser, dass sie ihn festnahmen. 30 Silberlinge, das ist der Judaslohn. Der Judaskuss, der Judaslohn, das sind ja Begriffe, die heute noch in unserem Sprachgebrauch vorkommen. Ja, und man fragt sich, was hatte Judas für Beweggründe? War es die Liebe zum Geld? Durchaus möglich. Das kann man ihm unterstellen, aber es war nicht allein das. Dieser Judas hatte total falsche Erwartungen. Und das hatten damals viele. Sie glaubten nicht daran, dass Jesus wirklich sterben muss und auferstehen wird. Sie dachten, jetzt kommt ein neuer König und der greift durch. Der Einzug in Jerusalem, da hat man ihm ja sozusagen den roten Teppich ausgerollt. Man dachte wirklich, ein neuer König kommt, der richtet seine Herrschaft auf, der befreit von der römischen Besatzungsmacht, der greift jetzt durch. Aber das hat Jesus Christus nicht getan. Die Menschen hatten falsche Vorstellungen. Und ein weiteres Problem von Judas war, der Satan war in ihn gefahren. Steht in der Bibel, Johannes 13, Vers 27, der Satan war in ihn gefahren, hatte von ihm Besitz ergriffen. Heute an Pfingsten erinnern wir uns an den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist hat Jesus den Menschen gegeben. Man kann dem Heiligen Geist Raum geben oder auch dem Gegenstück, dem Satan. Es gibt scheinbar kein Vakuum. Wer den Heiligen Geist Raum, wer dem Heiligen Geist keinen Raum gibt, der lässt eine andere Kraft hinein. Das ist das Problem. Aber Judas hat doch noch erkannt, was er gemacht hatte. Als er am nächsten Tag sah, dass Jesus wirklich verhaftet und verurteilt wurde, hat er seine Tat bereut. Das schlechte Gewissen machte sich bemerkbar. Mit so etwas hatte er nicht gerechnet. Er hatte falsche Erwartungen. Jetzt wurde ihm klar, er hat einen Unschuldigen überliefert. Unschuldiges Blut. Jesus war nicht des Todes schuldig, das hat er gewusst. Und diesen Lohn, diese 30 Silberlinge, wollte er jetzt nicht mehr. Er kam zurück zu den hohen Priestern und wollte das Geld zurückgeben. Er hat gesagt, ich habe unschuldiges Blut überliefert. Aber die zeigten kein Mitgefühl. Sie antworteten, was geht uns das an? Sieh du zu. Das ist doch nicht unser Problem. Damit musst du jetzt selber fertig werden. Fertig wurde er damit nicht. Diesen Lohn hat er dann in den Tempel geworfen und anschließend ist er durch Suizid ums Leben gekommen. Er versuchte, dich zu erhängen. Dabei riss der Strick und er prallte auf einen Felsen auf und kam so zu Tode. Wenn wir alle Bibelstellen lesen, können wir die Geschichte so rekonstruieren. Ein ganz schlimmes Ende. Es wird über ihn gesagt, es wäre besser, wenn er nie geboren wäre. Deutet für mich aufs ewige Verlorensein hin. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, wenn dieser Judas seine Sünde eingesehen hat, wenn er zu Jesus zurückgekehrt wäre, um Vergebung gebeten hätte, hätte er Vergebung bekommen? Wir wissen doch auch von Petrus, der versagt hat. Er hat seinen Herrn verleugnet. Aber Petrus kam wieder zurecht. Er konnte die Vergebung in Anspruch nehmen. Ja, wie war es mit dem Judas? Ich bin überzeugt, Jesus hätte auch Judas vergeben, wenn er zurückgekehrt wäre. Aber dieser Judas hatte einen Punkt überschritten, wo er nicht mehr zurück konnte. War es seine Verbohrtheit im Denken? Er hatte einen Punkt überschritten. Er hatte lange Zeit Sünde in seinem Leben geduldet. Er hat sich vielleicht daran gewöhnt. Das Wort Gottes war ihm doch bekannt. Er hat es ständig gehört. Jesus hat es verkündigt. Er hätte es wissen müssen. Ist das alles an ihm abgeprallt? Er hat über diesen langen Zeitraum die Sünde geduldet und konnte dann einfach nicht mehr zurück. Und das gibt uns zu denken. Ist er nur ein Mitläufer gewesen, ein Zaungast? Er war doch einer der engsten Mitarbeiter des Herrn. Er hatte etwas erreicht, was die meisten seiner Zeitgenossen nicht erreichten. Er gehörte zu den engsten Mitarbeitern von Jesus Christus. Er hatte eine Vertrauensstellung, eine Position. Er war ja auch geschult worden für seine große Aufgabe. 3 Jahre lang wurden sie geschult, die Jünger, und hatten Aufgaben, Wunder zu tun, Kranke zu heilen. Aber wie hat das bei dem Judas ausgesehen? Er hat keinerlei Aufsehen erregt. Scheinbar wusste niemand außer Jesus niemand was von seinem Diebstahl. Wenn ich mir den Petrus vorstelle, wenn der das gewusst hätte, wie hätte der losgeboldert? Also die anderen Jünger wussten nicht. Und was er mit dem Geld gemacht hat, hat er es gespart für bessere Zeiten. Er hat nie irgendwie Aufmerksamkeit erregt. Er hatte eine verantwortliche Stellung, war für die Kasse verantwortlich, aber er ist gescheitert. Er hat die in ihm gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Hatte sich an die Sünde gewöhnt, die er in seinem Leben lange Zeit geduldet hat. Und er fand keine Rückkehr mehr. Wird über ihn eigentlich was Positives berichtet? Also ich habe nirgends etwas gefunden. Aber es ist gefährlich, wenn wir diesen Lebensweg betrachten. Es gibt auch heute Gläubige, die begnügen sich damit, vielleicht irgendwie dazuzugehören, kommen nur als Zaungäste unregelmäßig. Es ist irgendwie gefährlich. Gottes Wort ist bekannt, aber prallt irgendwo ab, wird im Leben nicht umgesetzt oder jemand begnügt sich damit. Hauptsache, ich komme mit Nein in den Himmel. Aber es ist eine gefährliche Haltung, denn man ist den Angriffen durch den Satan ständig ausgeliefert und ist dem nicht gewachsen. Und wir sehen ja auch, Jesus Christus bestraft nicht jede Sünde sofort. Er hat, wie schon erwähnt, den Judas machen lassen. Er ist kein kleinkarierter Buchhalter. Judas hätte es wissen müssen, er kannte Gottes Wort, aber er hat es nicht umgesetzt. Vielleicht führte er ein Doppelleben. Auch das gibt es heute, dass Menschen sich in der Gemeinde total anders verhalten als dann draußen. Auch das ist gefährlich. Satan greift jeden an seinen schwächsten Punkt. Vielleicht ist es auch die Bequemlichkeit, die kann ein großes Hindernis sein, das muss ich mir besonders sagen. Satan greift jeden an, dort wo er seinen Schwachpunkt hat. Das ist eine Warnung. Das ist eine Warnung, wenn man Gottes Wort kennt, aber nicht umsetzt. Dieser Fall Judas wirft Fragen auf. Jesus Christus hat ihn die ganze Zeit geduldet, obwohl er es gewusst hatte. Er hatte es schon vorher gewusst. Er hatte die ganze Zeit einen Verräter bei sich, in seinem engsten Mitarbeiterkreis. Das musste Jesus Christus auch erdulden. Der Satan ist in ihn gefahren und hat ihn als willkommenes Werkzeug missbraucht. Es ist vielleicht die tragischste Gestalt in der ganzen Bibel. Es gibt auch noch 2 andere, der König Saul, ebenso durch Suizid ums Leben gekommen, und der Bruder von Jakob, der auch Israel heißt, Esau. Seinen Bruder Esau hatte er ja betrogen und er wollte ihn dann umbringen. Aber wir dürfen dann lesen, dass die beiden Brüder sich wieder versöhnt haben. Das macht uns froh. Aber über Esau wurde gesagt, er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er ihn unter Tränen suchte. Ich kann diesen Satz nicht weiter ausführen, aber es gibt sehr zu denken. Es gibt irgendwann einen Punkt, wo man nicht mehr zurück kann. Sie hatten Gottes Wort wohl gekannt, aber nicht umgesetzt. Sünde im Leben geduldet, den Angriffen durch Satan nicht standhalten können. Und irgendwann war dieser Punkt überschritten, wo sie nicht mehr zurückkommen. Diese Sache sollte uns sehr zu denken geben.
Ja, wir haben jetzt noch eine spontanere Einlage und dazu darf ich den Matthias mal nach vorne bitten.
Danke, Julia, dass es möglich ist. Ja, heute Morgen vom Gottesdienst habe ich jemanden kennengelernt. Und Gott baut seine Gemeinde zu Pfingsten nicht nur hier in Selb oder in Bayern oder Oberfranken, sondern Gott baut seine Gemeinde weltweit und auch in Bulgarien. Und da habe ich in Bavel heute früh kennengelernt, der ist Pastor in Bulgarien und ich möchte einfach mal nach vorne bitten. Und es ist eigentlich schön zu sehen, wenn wir gerade Pfingsten feiern. Genau. Wenn wir Pfingsten feiern, dass Gott überall seine Gemeinde baut, dass der Heilige Geist ausgegossen wird in allen Ländern, in allen Sprachen, in allen Nationen. Und ich freue mich, Bavel, dass du heute da bist. Bavel kann Deutsch, keine Angst. Du kannst dir sagen, kannst du ihm kurz vorstellen und wie du dazu gekommen bist.
Hallo, ich heiße Pavel Andreev. Also ich bin im Jahre 2000 nach Deutschland gekommen, um zu studieren und bis 2006 in Deutschland gewesen. Ich habe Industriedesign studiert. Ich wollte in Deutschland bleiben, für immer. Das war mein Traum, hier Autos zu konzipieren, neu. Also das wollte ich gerne machen bei Porsche oder Mercedes und so weiter. Das war mein Talent. Nur im Jahre 2006, darf ich das erzählen? Ja, ja. In meinem Gebetszimmer, also ich bin 2001 gläubig geworden und 2006, als ich im Gebet war, erschien mir Jesus Christus persönlich im Zimmer. Seine Majestät ist unbeschreiblich, seine Gegenwart ist königlich. Also respektvoll, aber auch voll Liebe. Und er hat persönlich mit mir gesprochen und hat mich dreimal gefragt, ob ich ihn wirklich liebe. Und das kam mir so ähnlich, wie er das mit Petrus gemacht hat. Vielleicht hat es auch einen Grund gehabt deswegen, aber er hat eine Berufung für mich gehabt. Er hat mich berufen, nachdem ich ihn gefragt habe, Herr, ich habe geantwortet, ich liebe dich, aber was bedeutet das? Warum fragst du mich, Herr? Und er hat mir dann gesagt, dass er mich als Hirte für seine Schafe berufen will. Und ich habe so wie ein Kind gefragt, wie viel sind dann diese Schafe? Und er hat mir gesagt, das sollten so bis 100 ungefähr. Oh, habe ich mir gesagt, dann ist das nicht so schwere Aufgabe. Aber dann hat er mich zum zweiten Mal gefragt, ob ich ihn liebe, habe ich ja gesagt. Und jetzt habe ich auch, ja, werden die Schafe mehr? Ich weiß nicht, warum ich das gefragt habe. Und er hat mir gesagt, die werden ins Tausenden gehen. Und das dritte Mal, dann werden die über 1000 sein. Und so, das war unser Trick.
Ja, und Pavel ist dann, wie er so mir vorhin erzählt hat, bist du dann nach Bulgarien, ja. Weil du wolltest eigentlich in Deutschland bleiben, aber der Herr hat dich dann nach Bulgarien berufen, ja. Um dort Gemeindearbeit zu machen, Gemeinde zu gründen. Ja. Und jetzt habt ihr im ganzen Land irgendwo Gemeinden gegründet und aufgebaut.
Ja, also im Anfang Juni 2006 bin ich nach Bulgarien zurück. Gegangen. Das wollte ich nicht so innerlich gerne, aber das, mein menschliches Teil wollte es nicht. Aber meine neue Schöpfung, also die neue Schöpfung in mir, wollte Jesus nachfolgen und ich habe mein Studium unterbrochen, obwohl ich nicht verstanden wurde von den Professoren, warum ich das tue. Dann fing an die Arbeit in Bulgarien. 2008 ist die erste Gemeinde gegründet worden durch die Führung von Jesus Christus. Und das ist in einer mittelgroßen Stadt im Zentrum von Bulgarien, die heißt Pleven. Seit 2008 existiert diese Gemeinde. Dann ist 5, 6 Jahre später noch eine andere Gemeinde gegründet worden in einer anderen Stadt in der Nähe von dieser Stadt Pleven. Und auch Gruppen, so in Zigeuner Dörfer haben wir zwei Gruppen gehabt und mit Zigeunern gearbeitet.
Also ich finde es halt interessant, wie Gott Menschen aus vorgesehenen, gedachten Wegen herausruft. Pavel wollte Design studieren, Automobil machen und der Herr spricht zu ihm, er scheint ihn und er ruft ihn heraus und er steht ihm bei und man merkt auch, wie er jetzt hier erzählt hat, dass Gemeinden in Bulgarien stehen, dass er berufen worden ist. Und ich denke, wenn uns der Herr zu einer Aufgabe beruft, dann rüstet uns auch aus. Dann gibt uns Kraft, da gibt uns Vertrauen, da gibt uns Mut, da gibt uns Weisheit. Ich weiß nicht, ob der Pavel vorher gewusst hat, wie man die Gemeinde führt, wie man das alles umsetzt. Aber der Herr steht den Seinen bei und das ist auch Pfingsten. Das ist auch Pfingsten, was zu Pfingsten passiert ist, dass der Heilige Geist ausgegossen ist, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass er uns lehrt und unterstützt, dass er uns führt und leitet und dass wir dort aufsehen können. Und Pavel ist einfach ein lebendiges Zeugnis dafür. Und ich danke dir einfach dafür, dass du auch heute da bist, dass wir dich kennenlernen durften, dass du mir einen kurzen Einblick in dein Leben geben konnten. Haben nochmal herzlichen Dank und nehmen herzliche Grüße für die Geschwister in Bulgarien mit und seid gesegnet.
Danke. Ja, vielen Dank, Pavel, für deine Geschichte, für dein kurzes Mitteilen von deinem Erlebnis mit Gott. Und ja, ich finde es auch spannend, wie das jetzt zu den Versen passt, die ich eigentlich völlig unwissend, dass du jetzt heute da bist, rausgesucht habe für die kommende Woche. Und die möchte ich euch jetzt einfach mit auf den Weg geben. Einmal Johannes 14, die Verse 26 und 27. Und da steht geschrieben, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen und habt keine Angst. Und der zweite Vers, den ich euch noch mitgeben möchte, steht in Apostelgeschichte 1, der Vers 8. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr die Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in Judäa und Samarien, und bis in den letzten Winkel der Welt. Und ich denke, Pavel, du bist ein wunderbares Beispiel, dass diese Verse Wahrheit sind. Und das ist auch genau das, was wir an Pfingsten feiern wollen. Und ich möchte euch jetzt verabschieden in die Woche, nehmt diese beiden Verse mit und denkt an die Geschichte von Pavel. Es ist jeder von uns berufen, Zeuge zu sein. Und wir haben den Beistand, der uns stärkt, uns unterstützt und uns niemals im Stich lässt. Habt einen schönen Sonntag. Genießt noch das Pfingstwochenende und das schöne Wetter. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Gott befohlen.